Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Sie hilft dabei, neue Leben ins Leben zu bringen. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Sie koordiniert, motiviert und bleibt dabei sogar cool, wenn werdende Väter plötzlich ohnmächtig werden. Ich freue mich riesig, heute eine leitende Hebamme bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Friederike Knüppling.
Hallo André, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du bei mir bist, liebe Friederike. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Und wir klären heute gemeinsam, ob Hebammen wirklich immer Kräutertee dabei haben, wie man das ja oft hört. Warum Geburtspläne oft für Lacher sorgen und was man tun sollte, wenn das Baby plötzlich schneller kommt als die Hebamme. Ja. Schön, dass du hier bist.
Danke.
Dann steigen wir gleich mal ein, liebe Friederike. Ja, bei uns dreht sich ja alles so ein bisschen um einen Beruf, der gleichermaßen Mut, Gelassenheit und wahrscheinlich ein sehr gutes Pokerface verlangt. Möchtest du uns mal kurz mitnehmen auf deinem Weg in die Gesundheit? Wie kam es damals dazu?
Ja, wie kam es eigentlich dazu? Also eigentlich war es, direkt nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen sollte und habe ein bisschen gejobbt. Und das war ein Job im alten Wohnheim. Dann haben mir meine Eltern nahegelegt, Medizin, beide kaum Master, Medizin, mach das mal nicht, mach doch mal, wie wäre es denn mit Architektur? Dann habe ich ein Praktikum auf dem Bau gemacht und habe eigentlich dann da auf dem Bau auch oft rumgesessen und gedacht, ach, was war das schön, mit Menschen zu arbeiten, und bin dann aber eher weg vom alten Wohnheim, weil da geht man ja tendenziell eher nicht mehr nach Hause gesund, sondern bleibt da, bis man verstirbt. Dachte, dann gehe ich ins Krankenhaus, weil mein Kindheitstraum Hebamme, den habe ich mich nicht getraut zu verfolgen, weil es da gab zu der Zeit unheimlich viele Bewerber auf wenig Plätze. Und habe ich gedacht, nee, dich nehmen sie sowieso nicht. Und dann bin ich erstmal Krankenschwester geworden.
Das war so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre.
Genau, also da war ich 91 fertig mit der Krankenpflegeausbildung. Dann habe ich ein bisschen gearbeitet, wirklich nur kurz, weil ich dann einen Medizinstudienplatz bekommen habe. Habe dann ein bisschen Medizin studiert, bin schwanger geworden und hatte dann selbst noch mal Kontakt zu Hebammen.
Ja.
Und habe gedacht, das ist eigentlich doch ein toller Beruf.
Warst du denn zufrieden mit der Hebamme?
Total. Ich hatte war quasi in einem Geburtshaus, hatte also ganz viel Kontakt zu vielen Hebammen und habe gedacht, das für ein toller Beruf. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt traue ich mich doch noch mal und bewerbe mich doch noch mal auf eine Ausbildung zur Hebamme. Und das hat dann auch prompt geklappt.
Das war das Jahr 1998, wenn ich richtig informiert bin.
Nee, 98 war ich dann schon fertig.
Da warst du fertig, Ausbildung. Okay. Also Mitte der 90er hast du wahrscheinlich dann angefangen.
Genau.
So, und das ist jetzt 1998, ist 27 Jahre her. Du warst dann fertig mit der Hebammenausbildung. Jetzt studiert man, glaube ich, darüber sprechen wir dann später noch. Hast an verschiedenen Berliner Krankenhäusern ja zwischenzeitlich auch gearbeitet. Aber wie bist du denn schließlich zu deinem jetzigen Arbeitgeber gekommen, zu Sana? Erinnerst du dich noch an dein Vorstellungsgespräch?
Oh ja, daran erinnere ich mich noch gut. Also, ich war leitende Hebamme in einem anderen Krankenhaus und hatte dann aber einen Anruf von einem Headhunter mit dem Angebot, zur Sana zu kommen oder zu einem Bewerbungsgespräch erstmal zur Sana zu gehen. Und dann hatte ich dieses Bewerbungsgespräch und das war wirklich aufregend. Da saßen mir 6 Leute gegenüber,
ja,
also oder an einem runden Tisch mit mir. Und das war ein irre heißer Tag. Jetzt muss man dazu sagen, ich neige total zum Schwitzen. Und das war so peinlich, weil ich mir so ungefähr alle 2 Sekunden das Gesicht trocken wischen musste. Und dann haben wir da eine Stunde lang hin und her und jeder durfte mal eine Frage stellen, vom Chefarzt über die Pflegedirektorin und den Betriebsrat. Und ich durfte natürlich auch ein paar Fragen stellen und das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Es war eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Und
dieses Gespräch, das hat stattgefunden, wenn ich schätzen muss, im jetzigen Sana-Klinikum in Lichtenberg. Das hieß früher, glaube ich, Oskar-Zieten-Krankenhaus.
Richtig.
Heißt es ja eigentlich auch immer noch so indirekt. Ja, so kennen es zumindest die Berlinerinnen und Berliner. Wie hast du dich denn damals auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet? Heute würde man wahrscheinlich ChatGPT nutzen und sich da so ein bisschen durch das Internet googeln. Gab es da irgendwas von deiner Seite, was du auch Leuten mitgeben würdest? Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Geht man ohne Vorbereitung rein und antwortet aus dem Herzen oder sollte man sich Notizen machen im Vorfeld?
Nein, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Also ich habe, es war ja an die Position der leitenden Hebamme ausgeschrieben. Da kommen wir vielleicht ja auch ja, nochmal drauf, unbedingt. Dass das ein bisschen anders ist als irgendwie für eine normale Hebammenstelle, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich hatte schon Fragen für mich formuliert, die ich mir aufgeschrieben habe. Und aber jetzt nicht komplett ausformuliert, ne? Und war aber trotzdem auch viel spontan einfach mit Herz und ja, einfach so, wie ich bin, dabei.
Ja, und genau. Dann war das Gespräch zu Ende. Bekommt man dann sofort eine Antwort, eine Zusage oder hat es dann noch ein paar Tage gedauert?
Oh, das hat dann schon noch gedauert. Ich durfte mir dann erstmal die ganzen Räumlichkeiten ansehen. Das hat der Chefarzt, hat mich dann rumgeführt. Und es war auch so, dass ich auch nicht sofort Ja gesagt habe. Ja, weil das für mich innerhalb Berlins ein sehr weiter Weg ist zu der Arbeit und meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr groß und ich habe dann natürlich überlegt, okay, wie viele Stunden am Tag bin ich dann weg?
Ja.
Ja, es war für mich auch erstmal keine leichte Entscheidung, einfach aufgrund des Fahrtwegs. Gar nicht, also so habe ich mich total wohl gefühlt und mich ja dann auch schließlich dafür entschieden.
Also die Entfernung war schon auch einer der Gründe,
oh ja.
Über den du dann nachgedacht hast, ob du diesen Weg dann auch gehen möchtest.
Richtig.
Und dann hast du dich irgendwann entschieden und dann kam das Ja, ich will.
Ja, vorher kam das Ja, wir wollen Sie von Sana.
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich alle ein bisschen auf die Folter gespannt, aber ich wollte das im Familienrat abgesichert wissen und das brauchte halt ein bisschen. Genau.
Und dann ging es los.
Ging es los im Oktober 2015.
Wow, okay, also auch schon wieder 10 Jahre her.
10 Jahre, genau, dieses Jahr 10 Jahre.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag?
Da war tatsächlich, ja, die vorherige leitende Hebamme noch da. Die hat mich noch eine Woche so ein bisschen eingewiesen in administrative Prozesse. Und ja, es war erstmal natürlich so viele neue Leute und alles ganz wuselig und auch anders als in dem Kreis, in dem ich vorher war. Also das war schon, ja, viele, viele neue Eindrücke. Aber so wird es jedem gehen, wenn er die Arbeitsstelle wechselt.
Das stimmt. Nehmen uns doch mal mit, wer noch nicht bei euch war. Also ihr habt ja nicht nur einen Kreissaal, es gibt mehrere.
Genau, wir haben 5 Kreissäle und also eigentlich haben wir 6 Kreissäle und einen Kreissaal OP. In jedem Kreissaal sind Kreisbetten, aber auch andere Gebärmöbel, sowas wie Hocker oder auch mal ein Seil oder ein Ball. Wir haben auch eine Gebärbadewanne. Wir haben auch eine normale Haushaltsbadewanne,
ja.
Wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen vorher baden will. Genau, aber an sich hat eben jede Frau dann ihren eigenen Raum.
Und diese Kreissäle sind auch parallel im Betrieb?
Auf jeden Fall.
Ja. Müssen wahrscheinlich auch, müssen. Weil da ist ja einiges los bei euch.
Ja, da ist dann doch absolut. Manchmal brummt es wirklich wie verrückt. Dann, sodass wir auch ausweichen auf Räume vor dem Kreissaal.
Das wäre die Frage, die nächste Frage gewesen, wie ihr das denn handhabt vor Ort. Das hat ja auch mit Organisation zu tun.
Oh ja, das ist ganz oft so, wirklich so, dass man denkt, okay, jetzt sind alle Kreissäle voll, aber die Frau, die in der Tür steht, die braucht jetzt den Kreissaal. Ja. Und dann muss ich gucken, welche ist vielleicht diejenige, die ich jetzt erst noch mal laufen schicken kann, damit ich in der Zeit den Kreissaal besetzen kann mit der Frau, die den jetzt braucht. Und die in 2 Stunden nach dem Laufen wiederkommt, die kriegt dann halt einen Raum, der dann vielleicht frei ist.
So eine Art Warteschlange.
Ja, es ist also ein ständiges Tetris, Räume-Frauen-Tetris.
Ja, das wäre nämlich auch eine Frage, die ich hier auf jeden Fall stellen möchte, wie denn so ein typischer Arbeitstag bei einer Hebamme aussieht. Denn du bist jetzt als leitende Hebamme tätig, aber eine Hebamme unterscheidet sich ja dann doch nochmal von deiner Position. Wenn wir jetzt mal von den Hebammen sprechen und von den männlichen Hebammen, wie heißen die männlichen Hebammen eigentlich?
Hebamme.
Also auch, egal welches Geschlecht?
Ja, seit 3 Jahren ist es, glaube ich, dass männliche Hebammen, die vorher Entbindungspfleger hießen, auf Antrag auch Hebamme heißen.
Ah ja, okay. Gut, also wir sprechen natürlich alle Geschlechter an. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus als Hebamme?
Naja, du kommst zu deiner Schicht. Es sind ja immer Hebammen vor Ort. Wir haben auch keine, also nicht mehr am Tag und weniger in der Nacht oder so geplant. Also geplant sind immer für jede Schicht dieselbe Anzahl Hebammen, weil du eben nie weißt, was passiert.
Ja.
Genau, und dann gibt es eine Übergabe zwischen der Schicht, die noch da ist, an die Hebammen von der Schicht, die dann eben kommen. Wir versuchen wirklich dann auch so die Frauen möglichst gleichmäßig zu verteilen, dass nicht eine irgendwie vier Frauen betreuen muss und die andere nur eine. Wir sind auch jetzt dabei, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass eine die Tür bedient, ja, also sich vor allen Dingen um ankommende Frauen kümmert und dann eben eigentlich in sowas wie so eine Triage einsteigt. Also erstmal guckt, was braucht die eigentlich? Ist die eine Frau, die hier bleiben muss? Ist das eine Frau, die vielleicht sofort auf den OP-Tisch muss? Oder ist das eine Frau, die nochmal laufen gehen kann? Oder geht die sowieso nochmal nach Hause? Oder will die nur was angucken oder was abgeben?
Ja.
So dass man das so ein bisschen fernhält von den Hebammen, die sich im Kreissaal dann um die Frauen kümmern, die ihr Kind dann auch wirklich kriegen.
Also eigentlich wie so ein Check-in-Schalter oder wie im Hotel so ein Concierge,
der ja, so ein bisschen.
Die Leute so ein bisschen informiert und ihnen hilft, sich zurechtzufinden.
Richtig.
Aber das ist ja auch eine, glaube ich, der grundlegenden Aufgaben einer Hebamme, nämlich auch diese Betreuung während der Schwangerschaft kurz davor, also auch natürlich zu informieren wahrscheinlich zum Thema, zu Themen wie Ernährung oder auch Vorbereitung auf die Geburt.
Genau, das machen wir jetzt nicht so viel im Kreissaal, die Hebammen, die dort arbeiten, aber das ist natürlich, gehört zu dem Berufsfeld der Hebamme dazu, die Frauen auch während der Schwangerschaft quasi ab positiven Schwangerschaftstest mit zu betreuen.
Führt ihr denn auch Vorsorgeuntersuchungen durch?
Genau, das kann eine Hebamme auch machen.
Okay, was ist das denn so typisch so Bauchumfang messen oder was macht man da?
Bauchumfang messen, Symphysen-Fundus-Abstand messen, um darüber rauszukriegen, wie groß ungefähr das Kind ist, den Bauch abtasten, um rauszufinden, wie das Kind liegt, Herztöne hören, bei der Mutter Blutdruck messen, grundsätzliche Fragen des Befindens klären und gegebenenfalls Tipps geben, Und da kommen dann auch vielleicht die Kräutertees zum Einsatz.
Ja, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wenn so eine Geburt beginnt, also man begleitet die Geburt, dann leiten ja Hebammen Geburten auch eigenverantwortlich ein.
Meinst du mit einleiten?
Ja, wie geht denn so eine Geburt los? Also ich war leider noch bei keiner Geburt dabei. Ich bin einer der nicht vorhandenen Väter.
Na.
Wenn ich ein werdender Väter werde, dann würde ich wahrscheinlich, Vater werde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal mit dem, sag mal, mir würde es nicht so gut gehen, wenn ich im Kreißsaal werde. Ich glaube, dazu sprechen wir auch gleich noch. Nein, ich wollte eigentlich auf das Thema kommen, wie denn so eine Geburt beginnt. Also die Frau liegt bei euch und dann, wie geht es dann weiter?
Naja, also erstmal liegt die Frau ja nicht bei uns. Erstmal kommt sie ja. Warum kommt sie? Sie kommt, weil sie vielleicht Schmerzen hat. Sie kommt, weil sie Fruchtwasser verloren hat. Oder sie kommt, weil sie blutet.
Oder sie einen Termin hat, oder? Es gibt
oder
ja feste Termine.
Oder sie einen Termin hat.
Genau,
auch das gibt es. Das ist ja nicht so ganz unbekannte Praxis, dass viele Frauen, die über einen Entbindungstermin gehen oder warum auch immer, dann eingeleitet werden. Das heißt also mit mechanischen Mitteln oder mit Medikamenten.
Also das meinte ich eigentlich natürlich nur dann, wenn es keine medizinischen Komplikationen gibt.
Ja? Genau.
Genau.
Solange das alles normal ist, kann die Hebamme quasi von Anfang bis Ende vor dem Gesetz alles alleine.
Das war damit gemeint, also eine geplante Geburt.
Genau. Ja.
Aha. Okay. Ja, und dann geht's los.
Genau, achso.
Du siehst schon, ich bin neugierig. Ich will mal wissen, wie geht's denn dann weiter? Also dann kommt die Frau zu euch und dann ist sie irgendwann im Kreißsaal.
Dann kommt sie und dann müssen wir erstmal klären, warum kommt sie? Was hat sie für ein Problem? Was können wir tun? So, die meisten kommen mit beginnenden Wehen. Ja. Jetzt ist es so, dass dann die Wehen nicht immer gleich sofort zu einer Geburt führen. Also so eine Gebärmutter, die ja quasi 9 Monate lang stillhält und sich nicht zusammenzieht, weil sie ist eben eigentlich ein Muskel, der immer dazu neigt, sich zusammenzuziehen. Aufgrund dieser Hormonlage, die es in der Schwangerschaft gibt, zieht er sich nicht zusammen.
Ja.
So. Und dann fängt die plötzlich an und zieht sich zusammen. Und das übt die aber auch tatsächlich ein bisschen. Es gibt also Frauen, die kommen, gerade beim ersten Kind, einmal, zweimal, dreimal und denken immer, es geht los. Und dann sagst du immer so, ja, ich sehe, sie haben Wehen, es tut weh, das verstehe ich, aber das ist noch nicht so das ganz Richtige, ne? Genau, wenn es dann aber doch das ganz Richtige ist, dann behalten wir sie natürlich auch bei uns im Kreißsaal oder schicken sie auch nochmal spazieren, um das ein bisschen voranzutreiben oder setzen sie in die Badewanne oder turnen mit ihr auf irgendwelchen Hockern und bellen und sonst was rum. Also da gucken wir eigentlich immer, wie geht's der Frau, was braucht sie? Und da sind wir auch sehr darauf angewiesen, dass die Frauen sagen, was sie brauchen.
Wenn ihr das dann vorantreibt und eine schwangere, hochschwangere Frau nochmal vor die Tür schickt, um ein bisschen spazieren zu gehen und es geht dann doch los mit den Wehen, wie schnell sollte sie denn wieder zurück sein?
Das kann man pauschal überhaupt gar nicht beantworten. Wir sind alle Individuen
ja.
und Ja, dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab, ist es ein erstes Kind, ist es das siebte oder dritte oder zweite oder ja. Also bei den ersten Kindern schicken wir die Frauen oft noch sehr lange spazieren und die können das immer gar nicht glauben. Beim zweiten kann es schon ein bisschen kritisch sein manchmal und dann sollten die eher nicht so weit spazieren gehen oder vielleicht auch gar nicht mehr.
Man muss dazu sagen, du bist eine absolute Expertin in 27 Jahren Berufstätigkeit. Wir haben mal vorhin, sind zusammengerechnet, es versucht zumindest hochzurechnen, wie viele, bei wie vielen Geburten du dabei warst. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es so kleine bis mittlere Dörfer waren.
Ja, das kann man wohl sagen.
Also da lebt genau. Man ja auch einiges, ja. Aber ihr seid ja dann auch nach der Geburt an der Seite, ihr unterstützt, also Hebammen unterstützen ja auch beim Stillen, bei der Pflege des Babys und auch bei der Rückbildung, oder?
Mhm, genau. Also in der Klinik bei uns gucken wir natürlich, dass nach der Geburt erstmal, also dass die Geburt komplett abgeschlossen ist, dass die Frau versorgt wurde, dass vor allen Dingen auch der Mutterkuchen noch geboren wurde, das ist auch nicht so ganz unwichtig, dass das Kind dann trinkt. Ja, also an der Brust trinkt, das erste Anlegen im Kreissaal machen wir auch. Wir machen auch die erste Untersuchung vom Baby, die U1, und geben dann Mutter und Kind auf die Wochenbettstation. Das ist bei uns, sind das eben Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern, die sich um die frisch gebackenen Eltern kümmern. Genau, wenn die dann nach meistens, keine Ahnung, 1 bis 2 Tagen nach einer normalen Geburt nach Hause gehen, dann können die Frauen auch zu Hause von der Hebamme weiter versorgt werden sozusagen. Also die kommt dann einmal am Tag und guckt nach, oder manchmal auch zweimal am Tag und guckt nach Mutter und Kind.
Wer ist denn an so einer Geburt insgesamt beteiligt vom Personal? Welche Berufsgruppen? Seid ihr nicht nur ihr im Kreißsaal?
Genau, also primär erstmal die Hebamme, aber bei uns sind es auch Ärzte. Also wir rufen eigentlich den Arzt immer zur Geburt dazu. Das ist einfach ein Standard, den wir bei uns so festgelegt haben. Es kann aber auch notwendig sein, dass Kinderarzt und Kinderkrankenschwester sehr in der Nähe sind und dann sich um das Kind kümmern, wenn es auf dem letzten Schubs sozusagen noch ein bisschen Stress hatte. Na, dann sind wir sehr froh, dass wir da Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern haben, die sich dann um das Kind kümmern.
Ja. Jetzt bist du als leitende Hebamme tätig und wir kommen auch gleich dazu noch, aber was hat dich denn damals so letztendlich motiviert, Hebamme zu werden? Gab es da diesen einen Schlüsselmoment?
Tatsächlich, ja. Es war jetzt ein bisschen peinlich jetzt, aber ich habe...
Bleibt ja unter uns.
Ja. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause und dann habe ich irgendwann mal natürlich jeden Fernseher mir geschnappt, den ich irgendwo kriegen konnte und habe dann eine Sendung gesehen über eine Hebamme, so richtig schön schwarz-weiß, wie man sich das vorstellt. Und habe dann gesehen, so die Hebamme ist die Erste, die das Baby anfasst. Und das fand ich toll. Habe ich gedacht, oh, ist das toll. Ich hatte natürlich gar keine Vorstellung davon, was eine Hebamme noch alles macht und kann. Aber das war wirklich so ein Schlüsselmoment. Und naja, dann eben über diese eigene Erfahrung in meinen Schwangerschaften, dass ich gemerkt habe, so wow, was sind Hebammen für kluge Frauen? Was ist das für ein tolles Arbeitsfeld einfach? Es ist super umfassen. Es gibt eben nicht nur die Schwangerschaft und die Geburt und die kleine Familienwerdung, sondern du bist dann eben als Berater da für alle möglichen Fragen.
Und es hat wenig mit der Schwarzwaldklinik zu tun. Das, was man im Fernsehen oft sieht, kann ein bisschen stimmen, aber in der Praxis ist es dann doch oft anders.
In der Praxis ist es dann doch meist anders.
In Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern ist ja die Hebammenausbildung, das hatten wir schon kurz erwähnt, inzwischen ein Studium.
Bei uns auch,
genau. Ja. Da wird also dann die Theorie und die Praxis irgendwie kombiniert. Und welche Themen umfasst denn so eine Ausbildung oder so ein Studium?
Also das ist ein dualer Studiengang. Du hast also immer Uni und dann wieder Praxisphasen und durchläufst da eben auch alle Bereiche, die Hebammenarbeit sozusagen eingrenzen. Das ist natürlich sehr viel im Kreißsaal, das ist aber auch in der Kreißsaal, also Schwangerenberatung oder Kreißsaalambulanz heißt es bei uns, da wo die Frauen in der Klinik ankommen. Das ist aber auch auf der Wochenbettstation, auch auf der Neonatologie, also auf der Neugeborenenstation. Und du hast ganz, ganz viele Wochen, die du mitläufst bei Hebammen, die nicht in Kliniken arbeiten, die also Hausgeburtshilfe machen, die in Geburtshäusern arbeiten, die Vor- und Nachsorgen machen, die Kurse anbieten und so weiter.
Ich hatte gelesen, dass man sich auch mit Themen beschäftigt wie Anatomie und Psychologie.
Oh ja, das ist
nicht ganz unwichtig.
Nicht ganz unwichtig. Du musst ja auch wissen, wie es hinterher wieder aussehen sollte
bei der Frau im besten
Beispiel.
Falle.
Ja. Ja. Und natürlich hast du auch sowas wie physiologische Vorgänge betrachtest. Ne? Was passiert genau, wenn das Kind das erste Mal an der Brust saugt? Was passiert dann? Wie kommt es dazu, dass da Milch kommt? Wie ist einfach dieses System beim Stillen, dass immer genug Milch da ist für das Kind und so weiter, zum Beispiel.
Liebe Friederike, was sollte ich denn an, naja, nennen wir es mal persönlichen Eigenschaften oder auch Qualifikationen mitbringen, wenn ich mich für eine Tätigkeit im Kreißsaal interessiere? Was sind so die Go's und No-Go's?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich so ein, das ist immer so ein großes Wort und nehmen viele in den Mund, Empathie.
Ja.
Ja, ich muss neugierig sein, ich muss, glaube ich, ganz flexibel sein, was so Arbeitsmomente angeht. Also es gibt Zeiten im Kreißsaal, da ist es ruhig, da passiert gar nichts. Und eine halbe Stunde später weißt du nicht mehr, wo dir der Kopf steht, weil plötzlich 10 Frauen geklingelt haben. Und da irgendwie zu versuchen, einen ruhigen Kopf zu bewahren, hilft sehr. Ja? Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, sich immer wieder bei den Paaren oder bei den Frauen zu erkundigen, was sie brauchen und eben so ein Netz im Kopf haben, was kann ich dann anbieten, weiß ich nicht. Die hat Schmerzen, da muss ich ja nicht gleich mit einer PDA kommen. Da kann ich ja auch erstmal anfangen mit einer Badewanne und vielleicht hilft der Frau schon das warme Wasser oder eine Massage oder ein Körnerkissen in den Rücken zu legen oder. Also einfach so für sich so ein paar Abläufe im Kopf zu haben, also da so ein Pläne zu haben. Ne? Das lernt man im Studium jetzt. Aber ja.
Aber nicht alles lernt man im Leben. Manches bringt man auch einfach mit. Nämlich eine gute Stimme, die hast du.
Danke.
Wenn man sich mit dir unterhält, das fällt einem sofort auf. Du hast eine sehr beruhigende Stimme. Und das ist total wichtig, glaube ich, weil du ja auch in stressigen und in kritischen Momenten Ruhe bewahren musst. Und diese Ruhe wirst du auch ausstrahlen müssen.
Das und ja, aber auch erkennen, wenn irgendwas schief läuft und dann auch schnell und richtig handeln. Ne?
Ja.
Also klar, das lernt man auch, aber dann eben geistesgegenwärtig zack, zack, zack irgendwie nicht zu sagen, ich bräuchte hier mal Hilfe, sondern dann auch wirklich ganz klar zu sagen, hey Leute, ich brauche hier Hilfe, jetzt.
Jetzt,
ja, so.
Also
das, da geht es eben manchmal auch um Minuten.
Ja.
Ne?
Oder Sekunden, ja, das ist eine Riesenverantwortung, die ihr mit euch herumtragt. Jetzt sind viele Hebammen festangestellt in Kliniken tätig. Es gibt aber auch, wie ich gelesen habe, einen erheblichen Anteil, der ja auch freiberuflich tätig ist. Gibt es auch diese Beleghebammen, ne? Also ganz unterschiedliche Modelle. Und jetzt bist du in der Großstadt, Berlin ist ja dann doch nochmal anders als auf dem Land, aber gerade so in den ländlichen Regionen sieht es ja nicht immer gut aus mit Hebammen. Bekommt ihr das auch mit? Jetzt unabhängig vom Unternehmen, aber generell, dass es schwieriger geworden ist, auch Hebammen zu finden, die vor Ort tätig sein wollen?
Kriegen wir natürlich nicht ganz, ganz, ganz so direkt mit in dieser Stadt. Hier ist eher eine Konkurrenz von Klinik zu Klinik. Ne? Wer hat jetzt die meisten Geburten, wer hat die meisten Hebammen und die meisten Kreißsäle? Aber was wir natürlich schon mitbekommen haben, ist, dass kleinere Häuser auch in Berlin, aber im Umland eben auch schließen und Frauen dann eben schon sehr weit fahren müssen. Ne? Und ja, dann auch eine Hebamme vielleicht nicht irgendwo auf dem Plattenland in Brandenburg arbeitet und da Wochenbetten macht. Also da gibt es welche, aber es sind eben nicht so wahnsinnig viele. Ne?
Das ist richtig, ja. Was ist denn so der größte Mythos über den Beruf der Hebamme, der dich jedes Mal vielleicht zum Lachen oder auch zum Grübeln bringt? Hast du da einen für uns?
Also Mythos weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich erzähle, ich bin Hebamme, dann garantiere ich dir, erfahre ich sofort die Geburtsgeschichten meines Gegenübers.
Ja, also immer. Das wäre jetzt das Erste, was ich, genau, also bei einer Hebamme, ihr erlebt doch allerhand verrückte Geschichten. Also da gibt es die überraschenden Geburten, vielleicht auch ungewöhnliche Orte, gut, die hast du im Kreißsaal nicht so. Aber wie sieht es denn mit so außergewöhnlichen Babynamen aus? Also man bekommt doch einfach viel mit, oder?
Ja, oh, da gibt es manchmal auch schwierige Sachen, ja. Ich erinnere mich da an einen Brian, der aber auf Wunsch der Eltern B-R-I-A-N geschrieben werden sollte.
Okay.
war schwierig, die davon zu überzeugen, dass das nicht ganz die richtige Schreibweise ist. Ja, also ja, Namen sind natürlich sowieso Geschmackssache,
ja.
Das ist richtig. Und da muss man sich natürlich auch sehr drauf einstellen.
Genau. Wie viele werdende Eltern haben denn schon den Namen des Geborenen oder Neugeborenen im Kopf?
Ah, ganz viele.
Im Kreißsaal.
Ganz, ganz viele.
Wissen es denn die meisten, welches Geschlecht es wird?
Ja.
Wahrscheinlich durch die Vorsorgeuntersuchung oder durch die Untersuchung dann davor. Ja.
Also es ist eher die Ausnahme, dass eine Frau oder ein Paar heutzutage nicht weiß, was sie erwartet. Ja, das ist dann immer schon, oh, hier, sagt bloß nichts. Die Frau und der Mann, die wissen noch nicht, was es wird.
Ja.
Genau, und die meisten haben, was Namen angeht, wirklich ganz klar im Kopf. Also sie haben vielleicht nicht einen Namen, vielleicht haben sie zwei oder drei und wollen das Kind erst angucken und sagen dann so oder so. Ich erinnere mich aber auch an ein Pärchen, was genauso viel Zeit hatte wie alle anderen, 9 Monate, und trotzdem noch keinen Namen hatte.
Okay.
Wo ich dann wirklich jedes Mal, wenn ich in den Kreißsaal reinging, kam ich mit 5 Namen zur Auswahl, damit sie, ich weiß nicht, für was sie sich, kann ich mich nicht mehr erinnern, für was sie sich entschieden haben, aber sie hatten wirklich, bis das Kind da war, keine Idee, wie das
war. Ab wann muss ich denn eigentlich einen Namen für mein Neugeborenes haben?
Naja, ich sag mal so, man sollte sich da schon ein bisschen schneller entscheiden, weil daran viele Prozesse, also administrative Prozesse hängen. Ne? Mhm. Daran hängt zum Beispiel, kriege ich das Kind eine Versichertenkarte, kriege ich Kindergeld, kriege ich Elterngeld, all so eine Sachen. Das hängt tatsächlich blöderweise
also am Namen. Also für die Zeit nach der Geburt, aber am Bett wäre dann auch nicht schlecht, wenn da schon der Name steht. Steht überhaupt ein Name beim, doch, da steht ein Name.
Naja, ich könnte ja auch den Nachnamen der Mutter und ein Junge oder Mädchen dazu schreiben, aber
Gab es denn schon Babys, die Friederike genannt wurden?
Nee, hatte ich tatsächlich noch nicht.
Ja Mensch, dann für die Zukunft, an alle, die uns zuhören, ist ein schöner Name.
Ja.
So, wie oft haben denn Freunde oder Bekannte dich schon gebeten, so kurz mal über die Schwangerschaft ihrer Katze oder Hündin oder bei sich selbst irgendwie zu reden, als Expertin?
Katze oder Hündin nicht, aber ja, über selbst schon, ja. Das schon, kommt schon viel vor, oder? Ja.
Kann man da abschalten im Privatleben?
Ach, tatsächlich, ich schalte gar nicht so gerne ab.
Weil du deinen
Job... Es ist immer noch ein schönes Thema. Ich finde es einfach auch ein tolles Thema. Es ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder, was da in dem Bauch der Frau heranwächst.
Ja.
Und deswegen kann ich davon eigentlich auch nicht genug kriegen.
Ja, du lebst ja auch für diesen Job.
Ja.
Also auch deine Kolleginnen und Kollegen. Aber dir merkt man das schon ganz besonders an. Wie gesagt, ich darf schon einige Jahre auch dich kennen und weiß, wie du tickst im positiven Sinne. Machst das wirklich super. Und aber das hat ja auch viel mit Organisation zu tun. Also wenn man so ein großes Team an Hebammen hat oder an Kolleginnen und Kollegen, die an einer Geburt beteiligt sind, als leitende Hebamme. Du wirst ja viel im Background, im Backend arbeiten. Du wirst da viel im Hintergrund Sachen organisieren. So viel bei den Geburten bist du wahrscheinlich gar nicht mehr dabei, oder?
Richtig. Also ich bin viel im Hintergrund. Es sind natürlich viele Sachen, sowas wie, da wird eine Kollegin krank, jetzt findet man jemanden, der dann einspringt und so weiter. Und das einfach diesen Laden am Laufen halten. Ne? Gucken, dass Geräte, die kaputt sind, wieder repariert werden. Gucken, dass irgendwie alle Materialien vor Ort sind. Da ist man schon ganz gut beschäftigt, ja. Und wenn ich dann an Tagen, wo ich nicht ganz explizit mich in die Bürosituation rausziehe, sondern eben auch wie alle anderen mit an der Frau arbeite, da bin ich dann manchmal im Spagat. Ja, dann stehe ich im Kreißsaal und das Kind kommt vielleicht und dann klingelt mein Telefon und irgendjemand möchte irgendwas von mir wissen.
Gab es denn schon Kolleginnen, die selbst schwanger wurden und vielleicht ihr eigenes Kind auch im Kreißsaal bei euch bekommen haben?
Ja, klar. Ja,
oh, okay.
Das ist nicht so selten. Das
ist eigentlich das schönste Kompliment, wenn man sich dort
auf
auch selbst gut fühlt.
Fall.
Als
auf
Patientin.
Jeden Fall. Du hast natürlich auch dann so ein bisschen, ne, dass du dann sagen kannst, also das machen wir dann natürlich schon, wenn dann Kollegin A sagt, ich möchte aber, dass du bitte Kollegin B meine Hebamme bist. Ja, da sehen dann schon auch alle zu, dass sie das irgendwie hinkriegen, dass die Kollegin dann auch da für die Kollegin da sein kann.
Ne? Ist das dann nicht anstrengender, weil man alles richtig machen will? Das müsst ihr sowieso, aber in dem Falle noch genauer hinschaut?
Natürlich, das ist hochemotional.
Ja. Ja.
Also ich hatte das mit Freundinnen, die dann auch kamen und sagten, hey, kannst du meine Hebamme sein? Das ist ganz, also im Nachhinein betrachtet oder die Rückmeldung war, ey, du warst so cool die ganze Zeit. Das war ich überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht cool. Ich war einfach total angespannt und habe dann natürlich gedacht, oh Gott, ist das jetzt hier alles richtig? Läuft hier alles gut? Ist es wirklich alles gut? Das kann man dann gar nicht glauben. Ne?
Erinnert sich deine werdende Mutter eigentlich noch an alles, was da passiert? Oder man durchläuft doch so einen Tunnel, oder?
Ja, naja, es hängt natürlich ein bisschen von der Dauer der Geburt ab. Ne? Wenn du irgendwie dein Kind eher raushustest, dann kannst du wahrscheinlich... Also,
wie oft kommt das vor? Einmal husten und das Baby ist da?
Nicht ganz so oft, aber es war jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinne gemeint. Ne? Also alles, was nicht das erste Kind ist, das geht meistens etwas schneller. Aber die ersten Kinder dauern halt oft lange. Und wenn du dann einfach, keine Ahnung, 36, 48 Stunden auf den Beinen bist, dann bist du sowieso nicht mehr so ganz bei dir. Ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das glaube ich.
Also ich erinnere mich an meine erste eigene Geburt, also die Geburt meiner ersten Tochter. Also mein Mann hat das Treffen zusammengefasst, hat dann gesagt so, mir fehlt ein Tag. Ja, der fehlte mir irgendwie auch. Ja, da wusste ich nicht mehr. Ich habe nur so Blitzlichtbilder manchmal von der Zeit. Und ich denke, dass es vielen Frauen so geht.
Ja, natürlich, klar. Gibt es denn auch mal Anrufe bei dir von werdenden Müttern, also jetzt auf dem Stationstelefon oder von Vätern, die mal eben noch einen Last-Minute-Termin brauchen, weil da eben was schnell gehen muss, schneller Termin?
Ja, natürlich.
Echt?
Und das ist dann das Wichtigste. Und sie müssten jetzt aber bitte sofort und eingeleitet werden. So, ne? Oder Leute, die irgendwie in anderen Kliniken eine Einleitung wollen, weil sie jetzt endlich mal ihr Kind haben wollen, ja, nicht wissen, was sie sich damit vielleicht auch antun.
Ja.
Genau. Und die dann anrufen und sagen, ja, hier, Klinik AB will uns hier nicht einleiten, können wir jetzt zu Ihnen kommen? Tja, das ist dann auch manchmal schwierig, so auf dem Platz. Und dann denken sie, sie kriegen eine Tablette und dann kommt das Kind, aber dem ist halt nicht so.
Ja, es wird nicht langweilig.
Es ist ein Prozess, der einfach durchlaufen werden muss.
So, aber jetzt gibt es bei euch so ein geheimes Hebammenhandzeichen. Also du brauchst doch sicherlich auch mal einen Kaffee bei der Arbeit. Habt ihr sowas?
Nee, aber der Personalaufenthaltsraum ist nah und alle. Ja. Wenn die Kaffeemaschine nicht geht, dann ist Land unter.
Das ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Wahrscheinlich die auch im täglichen Miteinander mit deinen Kolleginnen und Kollegen, dass man aufeinander eingespielt ist, oder?
Ja.
Man muss sich kennen.
Ja, man muss sich kennen. Man muss irgendwie gut, also das geht natürlich mal mehr, mal besser, aber mal nicht ganz so gut. Aber ich sag mal, wenn du da mit einer fröhlichen Stimmung rangehst, dann flutscht das eigentlich auch. Ne? Dann ist es ein gutes Hand-in-Hand-Arbeiten.
Wie haben sich denn die Anforderungen an den Beruf der Hebamme in den letzten Jahren verändert?
Ja, du bist natürlich viel mehr mit Dokumentation und so weiter beschäftigt. Das kriegt ja jetzt nochmal den nächsten Schritt mit elektronischer Patientenakte, also mehr digital. Und da sind natürlich Menschen meiner Generation oder auch noch ein bisschen älter, manchmal auch jünger, stehen da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Computern mitunter und da dann sozusagen hinzukommen, zu sagen, hey, du musst dokumentieren, du musst das dann aber auch digital machen, das wird jetzt nochmal eine kleine Herausforderung.
Wir sprechen ja meistens von Geburten, von glücklichen Ereignissen, aber es gibt ja wahrscheinlich auch die ein oder andere, ich nenne es jetzt mal emotionale Belastung, nämlich dann, wenn ihr mit schwierigen oder auch tragischen Situationen umgehen müsst. Auch das wird ja in diesen 27 Jahren, die du jetzt schon diesen Beruf ausübst, mit großer Freude und Leidenschaft passiert sein. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wie oft passiert so etwas und wie geht ihr damit um? Gibt es dann Anlaufstellen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, Psychologen, habt ihr da irgendjemand, mit dem ihr auch sprechen könnt, wenn etwas passiert, was nicht passieren sollte?
Also wenn etwas passiert, was nicht passieren sollte, das ist ja nicht das einzig Tragische, was im Kreißsaal passiert. Manchmal weiß man auch, was da Tragisches auf einen zukommt, weil die Frau schon kommt und sagt, mein Baby ist im Bauch gestorben.
Sind das denn diese Totgeburten, von denen man spricht?
Okay. Genau. Und das muss ja trotzdem irgendwie zur Welt kommen. So, das ist also nochmal was anderes, als wenn irgendwie es zu kritischen Situationen kommt im Kreißsaal und dann am Ende irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte und ja, die Hebamme da natürlich noch mal anders belastet ist, weil sie vielleicht da auch nicht, jetzt, ich will jetzt nicht von Schuld sprechen, aber dass sie irgendwie so, ne, sie war da beteiligt und hätte sie was anders machen können und so weiter, da können wir super guterweise auf die Psychologen in unserer Klinik zugehen, die da immer gesprächsbereit sind, immer Gespräche anbieten. Wenn es ganz, ganz kritische Situationen hatten wir auch schon mal, wirklich ganz schlimme Situationen, da haben wir uns dann auch mal Hilfe von außen geholt. Also das gibt's schon. Wichtig ist mir zu sagen, dass man diese Frauen, die jetzt zum Beispiel mit einem verstorbenem Kind im Bauch kommen, natürlich genauso begleiten muss und auch möchten wir auch, wie jede andere Frau. Und auch so eine Geburt kann, das klingt ein bisschen paradox, aber schön sein.
Ja.
Ich kann mich erinnern an ein Pärchen, wo das Kind auch verstorben war. Und dann habe ich irgendwie einem Impuls folgend nach der Geburt gesagt, soll ich Fotos von euch machen mit dem Baby im Arm? Und die waren, also dann haben wir einfach so eine Fotosession, also wir waren alle traurig, ich habe auch nicht geheult, aber dann haben wir eine Fotosession gemacht von dieser kleinen Familie mit dem toten Baby im Arm. Und die waren so glücklich darüber, die waren so, so glücklich darüber. Das gibt mir auch so viele Jahre später immer noch ein schönes Gefühl.
Ja, es ist ein Beruf, mit der, ein Beruf, der einen erfüllt, ein sinnstiftender Job. Definitiv. Und wahrscheinlich noch etwas mehr. Ja.
Definitiv.
Man ist am Anfang dabei und manchmal auch am Ende, bevor es richtig losgeht. Aber auch das gehört leider zum Leben. Ne? Wie oft hast du denn schon gehört, ist das Baby schon da oder dauert das noch während der Geburt? Um wieder ein bisschen fröhlicher zu werden.
Das ist die Frage Nummer eins.
Wirklich?
Also, wie lange kommt es denn heute noch? Wie lange dauert es denn?
Ja, kommt auf die Uhrzeit an, oder?
Genau. Mhm. Und ich sage dann, also ich habe meistens Frühdienst und ich sage dann, naja, könnte sein, heute noch. Aber denken Sie dran, heute geht noch, keine Ahnung, 20 Stunden lang. Mhm. So, ne? Aber ja, das ist eine sehr beliebte Frage. Das ist
wann werden eigentlich mehr Kinder geboren? Vormittags oder nachmittags? Also gibt es da, das ist eine saublöde Frage, gibt es eine Uhrzeit, die man empfiehlt für eine Geburt?
Nein, kann man nicht empfehlen. Man kann, also ich habe schon so viele Jahre auch dann in meiner Position als Leitende, wenn du dann eben immer wieder irgendwas nachweisen musst, warum brauche ich in der Schicht mehr oder genauso viele wie in der anderen, zigtausendmal irgendwelche Geburtenbücher ausgezählt, um rauszufinden, ob mehr nachts oder mehr tagsüber geboren werden. Es gibt keine Regel. Ja? Also ich finde, es kommen viele, wenn es stürmisch ist draußen, dann stürmt es auch oft im Kreissaal, so ist mein. Aber es gibt natürlich den Vollmond und es gibt natürlich keine Ahnung.
Also ich wurde an einem Freitag um 9.05 Uhr geboren, das alles weiß ich klar. noch. Ich habe die Uhrzeit nicht selbst aufgeschrieben, aber mir wurde das berichtet. Mit einem guten Schulfreund, den hat es 5 Minuten früher dann herausgedrängt.
Ah.
Er ist um 9 Uhr schon zur Welt gekommen im benachbarten Kreißsaal, der liebe Thomas. Genau.
Lustig.
Sind heute noch befreundet. Genau. Wer ist denn bei der Geburt eigentlich nervöser? Ich kann mir die Antwort schon fast denken. Die Väter, die werden den Großeltern oder die Hebammen?
Die Hebammen meistens nicht so. Der werdende Vater oft und auch sehr, sehr oft die Großeltern. Ja, also manchmal, also gerade zur Corona-Zeit war das natürlich ganz schrecklich, wo wir dann sehr beschränkt hatten den Zugang, also der Begleitpersonen und dann wirklich auch erst nachdem erst gar niemand dabei sein durfte, was schrecklich war für alle. Wenigstens eine Person, also meist der Vater dabei war. Oh, dann sind die Großeltern manchmal amok gelaufen draußen. Ne? Also dann klingelt es dauernd oder sie rufen an. Das haben wir dann auch immer wieder, dass irgendwie Großeltern anrufen. Wo ich so denke, Leute, ich weiß doch nicht, ob du wirklich die Mutter von der bist. Ich darf dir sowieso nichts sagen.
Ja.
Und in Zeiten von Handy macht es einfach Sinn, dann den werdenden Vater anzurufen. Da ist der vielleicht auch noch mal ein bisschen abgelenkt.
Hattest du denn schon mal zwei Väter, dass man nicht ganz wusste, wer eigentlich der Vater ist?
Gab's? Nee, das noch nicht, okay. Nee.
Stell ich mir auch lustig vor, wenn da so eine ganze Traube an Männern vor der Tür steht und die Frau weiß nicht mehr, wer jetzt eigentlich
meine
der Vater
ist. Also es gibt natürlich so Situationen, dass irgendwie eine Frau mit einem Mann kommt, der aber nicht der Vater, weil klar ist, das war noch der davor.
Gut, aber die Beziehungsmodelle haben sich ja auch komplett geändert in den Jahren. Ja? Also da hast du ja auch, sag mal, Mutter und ihre Ehefrau oder, na, ist ja alles möglich. Genau.
Schwierig wird es dann tatsächlich beim, warte, jetzt muss ich es richtig machen, Transmann.
Ja.
Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Habe ich überhaupt kein Problem mit, ist gar kein Ding. Aber wer da richtig Probleme mit hat, ist unser administratives Problem. Programm.
Ja. Ne?
Weil
das ist oft auch ein Problem, so ein Programm.
Aber richtig, ja. Du kannst dann nicht eingeben, Herr Müller bekommt jetzt ein Kind. Weil dann sagt er, Herr Müller kann kein Kind kriegen.
Ah, okay.
Ganz, ganz schwierig.
Ja, klar.
So, also das finde ich traurig. Aber,
na gut, das kann man ja alles anpassen.
Wird noch sicher das angepasst werden müssen.
Das ist die Zukunft. Gibt es denn auch, ich habe 1000 Fragen, sorry, ich bin gleich durch, aber das muss ich alles noch fragen. Wie reagierst du denn oder auch dein Team, wenn werdende Eltern zu dir kommen, die vielleicht so mit detaillierten Geburtsplänen vor der Tür stehen, so à la Netflix-Serie, so Checklisten und passiert sowas auch?
Oh, ganz viel, ja. Also Das hat sich auf allen Seiten aus meiner Sicht ein bisschen beruhigt. Mhm. Also vor ein paar Jahren war es wirklich noch so, dass ein Aufschrei durch die Hebammen, durch das Hebammenteam so ein bisschen ging, so, oh Gott, guck dir das mal an, um Gottes Willen. Und dann habe ich halt auch viel gesagt, guck doch erstmal, was drinsteht. Und wenn man sich das genau anguckt, sind es oft gar keine schrecklich absurden Wünsche, sondern einfach das, was wir wirklich sowieso machen, wie ich möchte in die Badewanne gehen. Ja, kann sie machen, wenn sie frei ist. Ne? Und so eine Sachen. Und das hat sich sehr beruhigt. Also auf beiden Seiten. Es gibt auch nicht mehr ganz so viele Geburtspläne. Es gibt manchmal natürlich auch Menschen, die da seitenweise Geburtspläne, da bist du erstmal damit beschäftigt, dir das durchzulesen. Ich persönlich spreche ja lieber mit den Frauen, als mir dann da irgendwie 30 Seiten Geburtsplan durchzulesen.
Tja, wer die Zeit hat.
Genau. Ja. Das, aber ja, das ist nicht so super häufig, aber ich finde es eigentlich auch super, wenn Frauen eine Idee haben, wie sie es haben wollen. Ja, ob man es dann einhalten kann, das ist die Frage.
Wie steht ihr dazu, wenn ein Elternteil oder die werdenden Eltern die Geburt filmen wollen? Ist sowas grundsätzlich möglich? Wahrscheinlich mit dem Datenschutz oder mit den Persönlichkeitsrechten im Kreißsaal schwierig, oder?
Naja, also ich sag mal so, hatte ich schon öfter mal auch die Frage. Letztendlich finde ich, muss das Paar entscheiden, ob sie möchten, dass das so gefilmt wird.
Ja.
Aber natürlich muss beachtet werden, ob ich zu sehen sein möchte oder nicht.
Ja. Ja,
und wenn ich sage, ich möchte da nicht gesehen werden drauf, dann müssen sie das natürlich genauso beachten.
Aber es gab noch nicht die werdende Mutter, die den Selfie-Stick in der Hand hielt, während Kind zur Welt kam. Okay.
Nein, aber manchmal halten wir tatsächlich, also es ist zwar kein Selfie-Stick, aber tatsächlich zur Motivation haben wir auch so einen Handspiegel, dass wir Frauen sagen, so guck mal, wenn du magst, kannst du gucken, dann kannst du schon mal gucken, was hier von deinem Baby schon zu sehen ist.
Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Genau.
Ach toll.
Ja, Schneewitter oder Schneewittchen.
Ja. Wenn du so eine Geburtshilfe-App entwickeln könntest, gibt es da irgendeine verrückte Funktion, die unbedingt dabei sein sollte?
Vielleicht wäre sowas wie so eine Wehensimulation für Männer.
Oh, sehr schöne Idee. Aber da kommt mir gerade noch eine Frage, denn ich weiß, dass du mal in einer RTL-Dokumentation mitgespielt hast. Ja. Mitspielen ist das falsche Wort, denn das war alles echt.
Ja.
Das war eine Reality-Dokumentation, wirklich. Bei RTL, das darf man auch sagen. Ralf die Hebamme hieß die und ein sehr geschätzter Redakteur, Journalist von RTL, Ralf Herrmann, war bei dir zu Gast. Den hast du so ein bisschen eingeführt in die Welt der Hebammen.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich mich, also ich müsste mich jetzt irren, aber hatte der nicht auch so ein Hebammen-Wehengerät um?
Ja, der hatte so ein keine Ahnung, Elektrogürtel, da hätte ich fast, also der so Stromschläge machte.
Ja.
Oh, er hat sehr gelitten, ja.
Mhm.
Genau. Aber ja, also ich habe diesen Gurt nicht ausprobiert, aber so wie er sich da gezeigt hat, wirkte es schon sehr echt. Und wenn man sich das jetzt in der App vorstellt, das würde vielleicht auch die Frage manchmal, die dann Männer, wenn sie auf dieses CTG, also wo man die Herztöne und die Wehen misst bei den Frauen, die immer kommt, so, ach, die hat jetzt hier, sie hat ja gar keine Wehen oder sie hat ganz dolle Wehen und die Frau liegt da ganz entspannt im Bett, weil es einfach eine ganz schlanke Frau ist und jede Wehe aufgezeichnet wird. Und dann denke ich manchmal so, du solltest jetzt mal spüren, was deine Frau da macht.
Ja. Gibt es denn so technische Geräte, bei denen du denkst, das hat nur ein Mann erfunden?
Alle? Entschuldigung, nein, also das war jetzt vielleicht nicht in Ordnung, aber
alles gut.
Also ja, schon viel.
Ja.
Also es messbar, berechenbar zu machen, also Mann ist jetzt vielleicht auch ein Wissenschaftler.
Wie ist denn so der Anteil der männlichen Kollegen bei euch?
Im Hebammenbereich?
Ja.
Null.
Ui, Alter. Okay.
Ja,
aber es gibt
traurig.
Andere Standorte, weiß ich, innerhalb des Unternehmens, die ja auch durchaus Männer haben.
Also ich hätte auch nichts gegen einen Mann, überhaupt nicht. Ich würde mich voll freuen. Also ich habe schon viele männliche Studierende Hebammen gehabt, tatsächlich aus anderen Ländern, wo es ein bisschen populärer ist, als Mann auch Hebamme zu werden. Und ich war tief beeindruckt, wie die ihren Beruf erlernt. Zwar noch, aber da schon ausgeübt haben.
Wenn ich aber jetzt für mich feststelle, ich würde gerne als Hebamme tätig werden oder ich möchte in einem Kreißsaal später arbeiten, das ist ja auch ein Job, der wahrscheinlich zukunftsfest ist, oder? So eine künstliche Intelligenz kann euch ja nicht ersetzen.
Nee, das kann sie nicht. Also manchmal wünsche ich mir zwar du kennst ja diese Telefon, wenn jemand anruft, ne, dass man dann sagt, so, wenn Sie einen Blasensprung haben, wählen Sie die 1, wenn Sie Wehen haben, wählen Sie die 2. Sowas wünsche ich mir manchmal, aber die Hebamme wirst du nicht einfach ersetzen können.
Mhm.
Also Im Gegenteil, ich finde, wir brauchen viel mehr Hebammen und viel mehr hebammengeleitete Geburtshilfe.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Also ich kann das ja nur unterstützen und mich bedanken für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht mit dir.
Mir auch,
sehr. Du hast sehr offen und ehrlich und authentisch über deine Tätigkeit gesprochen und auch sehr wertschätzend über die Kolleginnen und Kollegen, die alle einen super Job machen. Also herzlichen Dank an euch für eure Arbeit, für euer Engagement und die Verbundenheit natürlich auch zum Arbeitgeber. Und für dich ganz persönlich alles Gute für die Zukunft, dass wir uns noch oft über den Weg laufen und dass du noch viele kleine bis mittlere Dörfer zur Welt bringst mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, André. Es war schön. Tschüss.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.